Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Mitten aus den Playoffs, Aufnahmetag Dienstag, 20 Uhr. Das heißt, Bietigheim gegen Frankfurt läuft gerade genauso wie Freiburg gegen Kaufbeuern. Und mit mir an meiner Seite Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
Servus, Gute und Hallo, und wir heben heute die Priorisierung auf. Oh, um Gottes Willen, was machen die? Wir sprechen über alle vier Playoff-Paarungen gleichberechtigt.
Alles klar. Dann
lass mal loslegen,
ja? Ja, ich brauche nur einen kurzen Taschenrechner, damit ich weiß, wie viele Minuten wir pro Paarung sprechen.
Oha. Nein, Quatsch. Ich werde dich rausschmeißen. Sobald wir überzogen haben, schmeiße ich dich raus.
Ja, okay, bin ich gewohnt. Okay. Nein, Quatsch. Ja, also das war jetzt mal wieder eine Woche. Playoff Eishockey at its best, würde ich mal sagen. Also das, was wir da in den Partien bisher gesehen haben, das war schon großes Kino.
Ja, mein Orakel lag insofern falsch, indem ich gesagt habe, es wird eine enge Serie zwischen den Kassel Huskies und den Heilbronner Falken. Jetzt wurde es halt eben ein glatter Sweep. Ich gönne es natürlich den Huskies, wenn auch gleich man sagen muss, es hört sich vielleicht deutlicher an, als es unterm Strich war. Also ordentlich Tore hat es gegeben, es hat ordentlich gescheppert. Aber wenn ich mir von Spiel 1 die ersten beiden Drittel angucke, dann habe ich gedacht, hoppla, wer kommt denn da gerade aus der Quarantäne und wer hat vielleicht den Start ganz schön verpennt? Das waren nämlich erstmal die Huskies.
Das stimmt. Also wenn du gegen Kassel es schaffst, nach zwei Dritteln 4-0 zu führen,
auswärts.
Genau, in Kassel auch noch, da muss ich erstmal Respekt zollen. Da sage ich, okay, Hut ab an die Truppe von Bill Stewart, gut gemacht. Dann halt, ja, kommt die Klasse von Kassel. Die darfst du nicht abschreiben, auch wenn du nach 40 Minuten 4-0 führst. Vielleicht hat das Heilbronn ein bisschen getan, dass die sich vielleicht ein bisschen zu sicher waren. Und dann, ja, spielt Kassel 12 Minuten Eishockey und zerpflückt die Heilbronner mal nach aller Eishockey-Kunst.
Man kann auch sagen, die Falken wurden gerupft in kurzer Zeit. Das darf man auch ruhig mal den Vergleich so ziehen. Ich fand bemerkenswert eine Aussage vom Keeper, vom Arno Tiefensee nach dem Spiel, der dann nach sechs Buden im Schlussdrittel lapidar meinte, also ich glaube, so hat er es nicht gemeint, aber wir haben zu viele kleine Fehler in den letzten Minuten gemacht. Und ich denke mir dann, naja, also wenn ich sechs Buden kassiere, nachdem ich 4-0 auswärts geführt habe, dann sind das keine kleinen Fehler mehr.
Nee, das auf keinen Fall. Dann ist das ein bisschen tiefer gehend. Da gebe ich dir komplett recht. Wollen wir direkt bei der Serie bleiben?
Können wir machen.
Arbeiten wir die Serie einmal durch.
Dann, immerhin ist es unser erster Halbfinalist.
Ja, es ist der erste Halbfinalist und auch der erste Aufstiegskandidat. Das ist ja in dieser Saison neu, dass der Gewinner der DEL 2, insofern er die Lizenz der DEL beantragt hat, dann auch in die DEL aufsteigen darf. Wir hatten es jetzt oft genug. Es sind Bietigheim, Frankfurt und Kassel. Und Kassel hat jetzt als erstes das Ticket gelöst. Und wenn man sich mal die Partien anschaut, die drei zwischen Kassel und Heilbronn, eins ist ja sehr bemerkenswert. Kassel schießt in drei Partien 23 Tore. 6-4, 8-2 und 9-6. Und dann schaust du dir natürlich die Statistiken an, die Topscorer. Und die ersten drei sind erstmal nur Kasselaner. Da weißt du ganz genau, wo die Serie gewonnen haben.
Ja, absolut. Also ich habe ja eingangs in der Folge zuvor gesagt, das wird eine enge Serie. Jetzt war es das auch alles andere als das, aber um es ehrlich zu sagen, Heilbronn hat gekämpft wie mit dem, was sie hatten, wie es nur irgendwie ging, und haben dagegen gehalten, was sie hatten. Also im Prinzip hatten sie auf dem Spielberichtsbogen nur noch einen Torhüter und in den ersten beiden Spielen nur vier Defender. Das ist auch zum Stichwort, es gab so viele Tore. Ja, Für mich war es eine beeindruckende Leistung zum Schluss. Sie haben, nachdem sie die ersten zwei Drittel so verpennt haben, die Nordhessen, haben sie da mal richtig gezeigt, was Willen ist. Die Leistung in Spiel 1. Also das war so ein richtiger Dosenöffner, als dann die Tore 1 und 2 so kurz nacheinander auch fielen. Und dann zeigst du halt, dass du zu Recht ein ganzes Jahr lang da oben gestanden bist. Und ich meine, sie haben eindrucksvoll untermauert, dass sie der Aufstiegsfavorit Nummer 1 sind. Da aus der Nummer kommen sie jetzt so schnell nicht mehr raus.
Da gebe ich dir recht, aber man muss tatsächlich auch, auch wenn es jetzt ein Sweep war und es sehr deutlich ausschaut, auch in den Ergebnissen immer sehr deutlich ausschaut, muss man auch einfach Respekt an Heilbronn sagen. Die haben sich in Phasen der Saison mit Dresden um die rote Laterne geprügelt, wer sie jetzt gerne nimmt. Dann es noch in die Playoffs zu schaffen, ist bemerkenswert. Und sie haben sich wirklich auch teuer verkauft. Das muss man auch so sagen. Spielerisch konnte sich das schon sehen lassen. Und dann in der gestrigen Partie, also in Spiel 3, ja, sie hatten halt nicht mehr viel zu verlieren. Dann hast du 28 Strafminuten.
Wobei 20 wieder auf ein Konto eines speziellen Spielers gehen.
Ja, und da möchte ich möchte eigentlich keinen Spieler irgendwie anprangern, vom Bus schmeißen oder irgendwie bashen. Dass Härte im Eishockey mit dazugehört, das ist jedem bewusst. Gerade in den Playoffs, dass es ruppiger zugeht, die Checks zu Ende gefahren werden, ist auch okay. Wir haben aber vor nicht langer Zeit über Michael Knaup gesprochen, nach seinem Hit an Robin Just war es, glaube ich. Jetzt macht er wieder eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung und trifft, ja, kriegt 20 Minuten. Vielleicht, ich will's nicht beschreien, aber das war im zweiten Drittel. Weiß ich nicht, ob es nötig war. Vielleicht hätte man mit Knaup spielerisch das Ding noch irgendwie anders hinkriegen können.
So oder so, er hat seiner Mannschaft mal wieder einen Bärendienst erwiesen. Und wenn du weißt, du hast ja mit personellen Engpässen auch zu kämpfen oder mit Folgen von einer Quarantäne, du spielst eine intensive Serie, dann sind das Situationen, die brauchst du als Mannschaft nicht. Immerhin ist es nach wie vor ein Teamsport. Natürlich hat er die Serie oder das Spiel nicht alleine verloren, aber das ist jetzt zum wiederholten Male, wo du sagst, das ist völlig daneben, das braucht kein Mensch. Und ich habe schon überlegt, naja, vielleicht lässt der Kill Bill Stewart ihn auf irgendeiner Raststätte außen sitzen, wenn er im Bus neben ihm sitzt, lässt ihn da irgendwie auf Seite. Keine Ahnung, aber ich finde halt, das macht dir zu viel kaputt. Also das, was du dir gemeinschaftlich da aufbaust, wird durch absolut dumme Aktionen da wieder gefährdet. Und auch wenn ich es jetzt vorziehe, gerade da als Wiederholungstäter jetzt aufläuft, ist das schon mein Flop der Woche. Ist nicht so ultra kreativ, aber ganz ehrlich, ja, das hat mit Sport da nicht mehr viel zu tun. Auch wenn du, wie zu Recht sagst, das ist ein Kontaktsport und es gibt auch eine gehörige Portion Härte, die dazugehört, aber ja, das brauchst du nicht.
Nein, das brauchst du nicht. Und vor allen Dingen, gerade in den Mannschaften, die eine sehr, sehr kurze Bank jetzt in den Playoffs haben, durch Verletzungen, Corona etc. pp., kann man ja einfach kabinenintern das vielleicht sagen, hey Jungs, wir gehen da jetzt mit Härte ran. Wer aber 20 Minuten kriegt, weil Handschuhe aus, unnötige Aktion, was auch immer, kriegt eine Geldstrafe von x-tausend Euro, weil du erweist uns damit gerade einfach einen Bärendienst. Wenn du jetzt halt hier, keine Ahnung, 25 Feldspieler hast und Full Strength, ja, dann ist das, mei, dann kannst du auf den einen mehr oder weniger, auf gut Deutsch gesagt, verzichten. Aber gerade Heilbronn, die waren jetzt mit der Kadertiefe in den Playoffs auch nicht so gut bestückt. Da muss man da seine Spieler schon unter Kontrolle haben, auch wenn es natürlich Emotionen freisetzt und vielleicht der Mannschaft nochmal ein Zeichen setzt und einen Push gibt. Aber ich glaube, das hast du durch so eine Situation deutlich verschlimmert.
Ja, aber Felix, immerhin führen die Heilbronner Falken diese Tabelle an, nämlich die mit den meisten Strafminuten die ganze Saison über. Ihre Saison ist ja jetzt vorbei. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, wie lange wird jetzt der Herr Knaup gesperrt? Ich habe es ja heute schon mal gepostet. Er hat jetzt eh Sommerferien, also von daher, die Strafe gilt es mitzunehmen, aber auch Stichwort Strafen. Die Heilbronner mit den Strafminuten in der Saison, die 2-Minuten-Strafen, die sind bei denen ja noch gar nicht mal so ausschlaggebend, sondern 5 mal 5 Minuten, 8 mal 20 Minuten, 10 mal 10 Minuten, summier das mal zusammen. Also, auch wenn man ja weiß, dass Kollege Kill Bill für eine gewisse härtere, ruppigere Eishockeyart steht und das durchaus auch, das meine ich gar nicht despektierlich, zu der Mentalität der Falken passt, dass man ein bisschen eine härtere Gangart fährt. Aber ich glaube, gerade beim Thema Disziplin, da gilt es für die nächste Saison, für die neuen Coaches da durchaus ja, dran zu arbeiten.
Ja, du sprichst jetzt gerade zwei ganz interessante Punkte an. Erstmal, ja, Heilbronn hat jetzt Sommerpause, was meines Erachtens aber noch lange kein Grund ist, gegen Michael Knaup keine Strafe auszusprechen.
Absolut.
Weil sollte er bei welchem Verein auch immer für nächste Saison einen Vertrag bekommen, finde ich es legitim und würde es tatsächlich als Außenstehender auch wünschen, dass dieser Spieler für so ein Vergehen in den Playoffs trotzdem noch sanktioniert wird und einfach mal mit einer Strafe in die neue Saison einsteigt. Punkt. Es ist ein Wiederholungstäter, haben wir alles besprochen. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Dann zweiter Punkt, du hast jetzt das Trainergespann angesprochen. Und das wird natürlich jetzt halt in Heilbronn interessant, weil einen Chefcoach haben sie noch nicht kommuniziert. Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon feststeht, aber zumindest mal noch nicht kommuniziert. Aber die Co-Trainer-Entscheidungen, die sind gefallen. Unter anderem ist es Christoph Schubert,
Richtig.
Ex-NHL-Profi und als Development Coach Marcel Gotsch, auch Ex-NHL-Profi. Dann haben wir neulich gelesen, dass die Kooperation zwischen Mannheim und den Falken ja, weiterläuft, intensiviert wird. Und wenn du dann Marcel Gotsch als Bindeglied zwischen den Jungadlern, den Falken und den Adlern hast, ja, dann würde ich mich jetzt fast mal weit aus dem Fenster lehnen, dass Heilbronn nächstes Jahr sehr, sehr viele, sehr, sehr talentierte Spieler aus Gesamtdeutschland bekommen wird.
Ja, das ist natürlich ein System, was du ja schon des Öfteren angesprochen hast, Stichwort Farmteam und Co. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Also für die Jugendförderung ist das eine super Sache. Das ist natürlich auch erfolgreich, was die Adler zusammen mit den Falken da auf die Beine stellen. Ich bin mir da sicher, dass man den ein oder anderen Hochkaräter da auch sicherlich sehen wird, egal ob aus dem jetzigen Falkenkader oder als künftige. Aber klar ist es eine Win-Win-Situation. Du weißt im Prinzip jetzt schon, wenn du eine langfristige Kooperation hast, dass du sehr große Kadertiefe hast. Schauen wir mal, was die Kaderplätze für die nächste Saison bei den Falken angeht. Also ich meine, Nemetz wird bleiben. Tiefensee hat noch einen längeren Vertrag in Mannheim. Das heißt, der stünde immer wieder zur Verfügung. Jetzt auch laut Elite Prospects haben sie Maschmeyer fix, Maginot fix, Mapes, Preto auch fest. Damit hast du schon einen sehr, sehr soliden Stamm in der Defensive, den du jetzt noch mit einem gewissen Unterbau aus Mannheim unterfüttern kannst. Ein bisschen mehr Baustellen, denke ich, werden sie im Sturm haben. De La Rovere haben sie fixt, Kirsch, Thiel, Ruck, auch wenn man noch hört, dass die Ausstiegsklausel wohl noch greifen könnte für ein mögliches DEL-Angebot, dann weißt du, okay, es kommt noch was aus Mannheim. Ich denke, von einigen Kontingentspielern wird man sich verabschieden müssen. Kann mir nicht vorstellen, dass Spieler wie Nichols oder Reis oder Reisch bleiben werden. Der ein oder andere als Zwei-Wege-Stürmer, aber für einen Kontingentspieler definitiv zu wenig. Ich denke, da müssen sie deutlich ansetzen. Sie haben ja auch gezeigt, dass sicherlich gerade auch mit dem Thema Kirsch, De La Rovere, Ruck auch im Powerplay einfach eine riesengroße Waffe haben. Also wenn sie das noch weiter ausbauen und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, den Spirit vom Ende der Saison mitnehmen, als sie wirklich Eishockey auch gearbeitet haben, da hast du gesehen, es ist Potenzial in der Mannschaft da. Und Ja, das kann man jetzt durchaus als harte Kritik am Vorgänger im Traineramt verstehen, aber da hat man wirklich erstmal gesehen, was gute Coaching-Arbeit ausmacht.
Es bleibt auf jeden Fall spannend im Hinblick auf die nächste Saison bei den Falken. Was auch spannend ist, ist die Playoff-Serie Battles gegen die Ravensburg Tower Stars. Steht momentan 2:1 für Ravensburg, die das erste Aufeinandertreffen verloren haben, aber dann zweimal in Overtime gewonnen haben. Und da sehe ich tatsächlich momentan die Stärke der Tower Stars, die einfach einen breiteren Kader haben, die individuelle Klasse haben und meines Erachtens jetzt in den Playoffs auch wunderbar harmoniert zusammenpassen momentan und einfach in allen Belangen physisch den Tölzern über 60 Minuten oder mehr, das muss man dazu sagen, einen Schritt voraus sind. Über 40 Minuten würde ich sagen, leichtes Plus auf Seiten der Tölzer, aber 60 Minuten plus Overtime definitiv Ravensburg einfach aufgrund des Kaders. Tölz spielt mit ja zweieinhalb Reihen, haben wieder massives Verletzungspech. Ist natürlich ärgerlich in den Playoffs.
Ja, also ich meine, wenn du 40 Minuten gutes Eishockey spielst und noch die Spiele gut beginnst, dann heißt das nicht, dass du die Spiele auch gewinnen wirst, weil wir spielen nun mal keine zwei, sondern eben drei Drittel. Und als absehbar war, dass sowohl Spiel 2 als auch Spiel 3 in Richtung Verlängerung gehen, da war mir schon klar, okay, das oft beschworene Momentum dürfte auf Seiten der Oberschwaben liegen, weil so wie du gesagt hast, wenn du so eine kurze Bank hast und du ja, eine ganze Saison mehr oder minder auf dem Zahnfleisch daherläufst, irgendwann zeigst du halt eben doch, dass du eben nicht mehr die Körner hast und dass du eben diesen Extraschritt in der Verlängerung vielleicht im Kopf bereit bist zu gehen, aber deine Beine machen nicht mehr mit. Und ich glaube, das war da exemplarisch und das Momentum ist jetzt ganz klar auf Seiten der Ravensburger. Und ich glaube nicht, dass die vor Beginn der Serie gedacht hatten, dass sie in Spiel 4 den Sack zumachen können.
Das hat, glaube ich, keiner erwartet. Definitiv nicht. Andersrum würde wahrscheinlich eher ein Schuh draus werden, wenn man sich die Hauptrunde anschaut. Man muss jetzt natürlich auch sagen, schwerwiegende Verletzungen auf der Hölzer Seite. Die Belka wohl Saison aus, Edfelder Saison aus, Sedlmayr Saison aus. French schaut nicht gut aus. Das sind alles natürlich. Ja, große Ausfälle. Dann hast du aber auf Seiten der Ravensburg Tower Stars einen Spieler, den wir beide.
Ja, in Folge 2 kann man sich noch sehr gut anhören.
Genau. Jetzt greife ich meinen Top nämlich mit vor. Joshua Samanski, der gefällt mir in den Playoffs unfassbar gut. Hat mit Andreas Drindl in der ersten Formation gespielt. War ein fantastisches Spiel, hat super Akzente gesetzt.
Ja.
Und das auch in dem Alter. Das muss man ja dann auch immer noch ein bisschen mitsehen. Das ist seine erste DEL2-Saison, die so auch gar nicht geplant war. Alles zu hören in Folge 2, als Joshua bei uns zu Gast war. Und als Jungspund, das kann man so schon sagen, in den Playoffs so abzuliefern, finde ich stark, hat schon 4 Scorerpunkte. Also mindestens ein Spiel oder zwei Spiele spielen sie ja mindestens noch. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was offen und der wird dann noch den einen oder anderen Punkt hamstern. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, was Joshua da gegen Tölz gemacht hat. Und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, ob Ravensburg diese Eingespieltheit, die ich gerade gestern im Spiel gesehen habe, mitnehmen kann in die nächsten Spiele oder ob es dann wieder irgendwann so ein individuelles Ding wird, weil die individuelle Klasse ist da, das ist keine Frage.
Ja, ich würde die Serie bislang bezeichnen als nicht schön, aber dennoch sehenswert, weil intensiv spannend ist es auch. Also da kann man gar nichts anderes sagen. Das ist eine sehr kämpferisch betonte Serie auf Seiten der Ravensburger. Sie werfen das halt rein, was du jetzt halt brauchst. Und ich adaptiere mal den alten Adenauer-Spruch: Was interessiert mich mein Eishockey von gestern? Gegen Ende der Playoffs hast du ja gesagt, naja, die wollen eigentlich gar nicht mehr die Ravensburger. Also wenn du da dich mal in den Fanforen umgehört hast, ach, wir sind froh, wenn die Saison vorbei ist und ach, na, das ist ja auch gar nichts mehr. Ach, die 10 € für Spray, die tue ich mir gar nicht an, weil die wollen ja gar nicht. Und jetzt siehst du plötzlich, du hast dich zweimal wirklich zurückgekämpft und siehst, hey, es geht doch. So, und dann hast du plötzlich einen Spieler wie ein Samanski, da komme ich jetzt mit Otto Rehagel daher, es gibt nicht junge oder alte, es gibt nur gute oder schlechte Spieler. Das ist einfach so, da zeigst du hier Qualitäten und du hast auch einen Andy Riedl schon immer wieder angesprochen, wo du halt sagst, naja, lass den mal eine gute oder eine schlechte Form haben, aber der weiß halt, wo das Tor steht. So, und so oder so, wenn es Ravensburg packt, dann heißt es im Halbfinale angesprochene Huskies. Ja, mal gucken, wie sich da der nächste Underdog schlägt, weil sie werden als solche in die Serie gehen, aber du hast es gesagt, sie haben durchaus das Potenzial, jemanden zu ärgern.
Also eins muss ich jetzt erstmal sagen, so viele Phrasen
Ja.
in einer Phase des
Immer
Podcasts
mehr.
haben wir noch nie
Auch.
gehört. Du hast doch mit Sicherheit neben deinem Aufnahmeplatz ein Buch mit lauter Phrasen und die hast du dir alle gelb markiert.
Kannst du meine Wand nicht sehen? Da stehen sämtliche Phrasen drauf, die es irgendwie nur gibt. Aber können wir das schon sagen mit dem Phrasenschwein für nächste Saison? Das haben wir mal so lose angedacht für so mehrere Phrasen, die mir so
Lass
raushauen
uns
oder auch.
das doch nochmal
Ja,
noch mal
da kommt
komplett
was. Da
durchdenken,
kommt was.
wie wir das mit den Phrasen nächstes
Da
Jahr
kommt was.
machen
Und dann haue
wollen.
ich
Und
noch mehr
dann,
raus. Ja,
bitte,
für
dann
die
bitte
gute
ich
Sache.
tatsächlich drum.
Für die gute Sache.
Ja, jetzt waren wir wieder komplett abseits vom
Komplett
Thema.
abseits von, aber wir können in diesem schönen Bundesland Baden-Württemberg bleiben, weil
Nee,
in
ich habe noch
Graz.
was zu
Ja,
Ravensburg.
bitte,
Ich habe
hau
noch.
raus.
Tatsächlich sollten sie ins Halbfinale kommen. Das ist eine Meistermannschaft.
Ja.
Sie haben viele Altmeister zurückgeholt, die wissen, wie man einen Titel gewinnt. Ich möchte sie jetzt definitiv noch nicht zum Titelkandidaten auserkoren, aber du musst sie auf dem Zettel haben, denke ich. Also
Ja, abschreiben
ich
darf man
glaube
niemanden.
auch in den Playoffs ist auch Kassel schlagbar. Auch wenn sie eine sehr, sehr große Dominanz momentan zeigen und es sehr unwahrscheinlich ist, dass da noch irgendwas dazwischen kommt. Aber Kassel ist auch an gewissen Tagen sind die schlagbar. Deswegen,
Naja,
selbst wenn
Stichwort.
Ravensburg weiterkommt, können die erhobenen Hauptes in diese Halbfinalbegegnung gehen.
Absolut, also du kannst dann wirklich nur gewinnen. Das zählt aber nicht als Phrase. Aber man hat ja schon in Spiel 1 der Kasselaner gesehen, wenn du da die letzten 10 Minuten noch konzentriert durchgestanden hättest, dann hast du gleich mal einen Break in der Serie. So, und so Spiele hast du immer mal drin. Ja, also von daher alles offen.
Du wolltest jetzt gerade schon rüber, jetzt sind wir soweit. Gehen wir mal nach Freiburg gegen Kaufbeuern. Weil in dieser Playoff-Begegnung ist dann auch mein Flop versteckt irgendwo.
Bin
Werden
ich
wir
gut.
dann aber mit Sicherheit finden. Ja, momentan Dienstagabend, Freiburg führt 2-1 zu Hause gegen Kaufbeuern. Und hat auch das erste Spiel zu Hause mit 6-4 gewonnen. Haben 5-4 geführt, dann halt 3 Sekunden vor Schluss noch ein Empty Netter. Christian Billig hat heute den Vertrag verlängert
Und
und
ein Tor
der,
geschossen.
genau, und der fällt mir auch in den Playoffs auf. Genauso wie generell das Powerplay der Freiburger, was in den Playoffs momentan funktioniert.
Ja, es ist deutlich besser geworden als in der gesamten Saison bis jetzt. Also auch gefühlt, wenn man sich die Ausschnitte, Highlights oder sonstige Spielschnipsel anschaut. Das ist generell, finde ich, eine sehr intensive Serie. Also gerade in Spiel 2 beim Auswärtsspiel bei den Jokern, finde ich, haben beide Mannschaften da, ja, gerade auch am Anfang des Spiels, ein bisschen gefühlt Krieg geführt gegeneinander. Das war die ersten Minuten, war das schon sehr intensiv. Aber es ist halt eben das, was man erwarten darf. Also es ist ein wirklicher, wirklicher Kampf. Schön fand ich ja in Spiel 2 die Choreo für den Jubilar für Oppolzer. Fand ich sehr gelungen. Ja, auch wenn kaum Fans oder keine Fans im Stadion sind, bis auf so ein paar offizielle. Schön, dass man auch an sowas dann denkt, beziehungsweise das auch noch gekrönt, dass der Jubilar auch noch den Schlusspunkt setzt zum 5:3. Eine schöne Sache. Und positiv aufgefallen ist mir in dem Spiel auch, dass auf dem durchaus gelungenen Playoff-Trikot der Allgäuer steht, von Fans getragen. Also auch eine Würdigung der Fans, die nicht dabei sein können, weil es zeigt halt auch, ohne euch ist alles nichts. Aber ja, wir werden sehen. Und ich glaube, das ist dann doch die Serie, die ja vielleicht am längsten halten wird.
Jetzt hast du es gerade die Fans angesprochen mit der Choreografie. Mhm. Da muss ich tatsächlich echt einen Shoutout an die Kaufbeurer Fans raushauen. Egal was ist, egal was in und um den Standort passiert, die Fans sind immer da. In guten wie in schlechten Zeiten. Die hauen auch ihren Unmut in Zeiten von Corona über Plakate raus, was ich sehr, sehr gut finde. Aber auch in solchen Situationen gratulieren Oppolzer, wünschen Glück für die Playoffs, sind vorm Stadion mit der ein oder anderen Choreo, natürlich mit Abstand. Finde ich sehr, sehr gut. Hilft der Mannschaft mit Sicherheit, weil Kaufbeuren ja auch ein Standort ist mit sehr starken Fans. Und wenn du ohne deine Fans in die Playoffs musst, kann das natürlich an solchen Standorten auch mal ja fatal werden. Aber das, finde ich, hat der Standort momentan sehr, sehr gut im Griff. Für einen Außenstehenden, der nicht mit in dem Vereinskonstrukt oder in dem Fankonstrukt mit drin ist, sieht das recht gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich glaube ich, es geht in Spiel 5. Und dann wäre es der Oberknaller, wenn es in Overtime geht. Das wäre dann der Oberknaller. Und jetzt muss ich noch was raushauen. Ich habe gestern natürlich mir die Playoff-Partien angeschaut. Bei Kassel war es ja dann relativ schnell durch. Da hast du dann auf Tölz umgeschalten. Das war so ein komisches Gefühl, Overtime zu gucken. Vor allen Dingen 5 gegen 5, 20 Minuten Overtime, weil das bist du ja nicht mehr gewohnt. Letztes Jahr keine Playoffs gehabt, in der Hauptrunde nur die 5 Minuten Overtime. Ja, es war echt, echt seltsam, aber absolut, absolut wieder geil mit anzusehen. Vor allen Dingen, wenn es halt dann in die zweite Overtime oder fast dann sogar schon in die dritte oder Richtung dritte Overtime ging.
Aber Stichwort Playoffs und Regularien, wir haben kurz vorher schon mal drüber gesprochen. Ich finde, es ist durchaus gelungen, dass wir jetzt Best of 5 spielen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja sonst in den Playoffs immer Best of 7. Stichwort DEL, Best of 3 ist keine Playoff-Serie. Das ist ja wie im Fußball, Hin- und Rückspiel, Europacup. Das hat mit Playoff nichts zu tun. Ich finde das hier diesen Zwischenschritt aus meiner Sicht gut gelungen. Mag natürlich auch als alter NHL-Fan gerade dieses Back-to-Back bei den Best of 7. Das finde ich, das ist dann nochmal charakteristischer, weil du dann als Heimmannschaft auch ein bisschen noch mehr Druck hast, eigentlich deine Heimspiele zu gewinnen. Aber ich finde, so ist es ein wirklich guter Mittelweg, um zu sagen, okay, wir wollen wirklich das Playoff-Eishockey sehen, müssen aber auch irgendwie dem Ganzen Rechnung tragen und sagen, ja gut, aber Freunde, jetzt ist bald schon 1. Mai und draußen wird es warm. Ja, ist nicht wirklich das Eishockey-Saison. Also müssen wir gucken, wie wir kalendarisch irgendwie noch klarkommen. Von daher ist es ein guter Spagat. Aber so wie du sagst, ist es mal gar nicht mehr gewohnt. Playoff-Eishockey mit Verlängerung und sogar zweite Overtime. Ja.
Ja, also der Playoff-Modus dieses Jahr, es ist definitiv die beste Alternative gewesen.
Absolut.
Ich war am Anfang auch skeptisch. Zwar nicht so skeptisch wie bei dem Best of 3-Modus, der in der DEL praktiziert wird, was für mich, wie du auch schon sagst, das ist kein Playoff-Eishockey. Ja. Das ist mehr Fußball wie alles andere. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die DEL 2 diesen Weg gewählt hat und zumindest Best of 5 spielt.
Absolut.
Ich freue mich aber natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, nächstes Jahr dann wieder eine Best of 7 zu sehen. Muss ich auch ganz klar sagen, das ist einfach das Prunkstück des Eishockeys. Und in den Playoffs gehört einfach eine Best of Seven dazu. Das ist einfach, ja, es gehört für mich dazu, aber es ist eine schöne Alternative aufgrund der Gegebenheiten aktuell dann in Best of Five zu spielen. Bevor wir jetzt in die Aufsteigerserie
Oh.
kommen, hau ich noch meinen Flop mit raus, dann bin ich nämlich durch, dann habe ich mein Soll nämlich erfüllt. Fabian Kozioł kriegt eine Spieldauer und zwei Spiele Sperre für
Ja.
einen unerlaubten Check.
Korrekt.
Was ich davon halte, das tut jetzt für den Flop nicht viel zur Sache. Aber diese Hobby-Schiedsrichter, die meines Erachtens dann alle oder ich so wie geschrieben wird auf Social Media, müssen die theoretisch alle in einem Schiedsrichterlehrgang gewesen sein und in regem Austausch mit den Schiedsrichtergespannen stehen und auch mit Stefan Vogel, weil so wie die da argumentieren und die Schiedsrichter persönlich auch angreifen und dann auch untereinander beleidigend und angreifend werden. Ja, das geht gar nicht. Aber Stefan, du hörst uns ja mit Sicherheit wieder zu. Vielleicht hast du ja irgendwie so einen geheimen Lehrgang, wo die Fans bei dir das Regelwerk lernen. Vielleicht weiß ich davon einfach nur nicht. Solltest du den haben, ich würde gern dran teilnehmen. Dann kann ich mich vielleicht auch an solchen Diskussionen in Social Media mal beteiligen. Aber sorry, also das geht nicht. Ja, ich weiß, Playoffs ist Zeit der Emotionen und wir dürfen momentan alle nicht in die Arenen und irgendwo müssen die Emotionen raus. Aber irgendwo erwarte ich dann schon ein bisschen Etikette.
Ja, zu Recht. Also über die Verrohung der Sitten, da auch haben wir schon des Öfteren gesprochen, aber ich denke mal, auch wenn Emotionen da vielleicht manchmal ein bisschen überkochen, sollte man doch die Beurteilung dessen eben doch den Schiedsrichtern überlassen. Stichwort Schiedsrichter. Und da kommen wir auch, das ist meine Überleitung des Todes, zu der letzten Playoff-Paarung, nämlich Bietigheim in Frankfurt. Du hast es als die Aufstiegsserie betituliert. Da fand ich, die haben in Spiel 1 fast schon Gruppenkuscheln gemacht. Da gab es ja fast gar keine Strafen. Also da war ja, glaube ich, nur ein Haken oder ein Zeitspiel oder nochmal dabei. Mehr war da gar nicht. Das war irgendwie gefühlt fast gar kein Playoff-Spiel. Also war auch intensiv, klar, keine Frage. Und merkwürdig da auch, man verzichtet auf Interviews in den Pausen, weil man sich noch an Corona-Gegebenheiten noch weiter halten will. Da denke ich mir, okay, so ein Check, hast du mehr Körperkontakt als bei jedem Interview dieser Welt, aber okay. Wohingegen das in Spiel 2 in Frankfurt schon fast ausartete in Richtung Rambo Proft gegen Pistolero Sheen. Also so habe ich es mal so für mich überschrieben. Proft fiel da gar nicht irgendwie als Stürmer auf, sondern nur irgendwie als Provokateur und als Stänkerer. Wohingegen Sheen und Co., auch Jesper, der war ja auch mit in den Zweikampf verwickelt gegen den Verteidiger Erk. Der hatte überhaupt keinen Bock auf Schlägerei oder auf Gezanke. Also die hatten da nur Bock auf Eishockey spielen und sonst nichts. Und so nüchtern, muss man sagen, fiel die Serie bis dahin aus Sicht der Frankfurter auch aus. Die kamen für mich aus den ersten zwei Spielen so überhaupt gar nicht aus dem Quark. Also gefühlt hast du dann gedacht, also dieser Aufstiegsdruck, der wiegt bei den Hessen dann doch sehr schwer. Und gerne hätte man dann wahrscheinlich den Sportmanager gefragt, was er über den Trainer sagt. Aber gut, im Spiegel fragt er sich wahrscheinlich nicht so oft, wie es aussieht oder ob er morgen noch auf der Bank sitzt. Keine Ahnung. Bemerkenswert fand ich auch die Aussage nach Spiel 2. Also sie hatten in Spiel 2 auf Kyle Wood und auf Mike Fisher verzichten müssen. Und er sagte dann, ja, das Verletzungspech und deswegen konnte man nicht so gut performen. Dann denke ich mir, weil wir es ja jetzt schon öfter von den Tölzern hatten. Also ich habe da noch keinen gehört, der gejammert hat, wenn er nur 12 Feldspieler hat. Aber sich dann mental beschweren, dass du gerade mal zwei Spieler ersetzen musst, das fand ich jetzt ein bisschen bitter.
Jetzt müsste ich tatsächlich mir die Spielberichtsbögen angucken, aber nee, schaut tatsächlich wieder relativ vollständig aus. Ich bin jetzt natürlich jetzt, haben sie auch immer noch ein paar Ausfälle, aber das sind dann wahrscheinlich eher kleinere, deswegen gebe ich dir da recht. Was natürlich auch meines Erachtens, wenn du jetzt sagst, ja, hier Ausfälle, hier und dort, bei einem 4-0-Shutout-Sieg, kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es an zwei Spielern liegt? Und wenn es tatsächlich an zwei Spielern liegt, dass du zu null verlierst, dann solltest du deine Philosophie, wie du die Mannschaft einschwörst oder deine Kaderzusammenstellung für die nächste Saison, eventuell nochmal überdenken. Also bei zu null glaube ich nicht, dass es an zwei Spielern liegt.
Ja, wie gesagt, auch
Außer es ist McDavid und Dreisaitl. Dann kann man da noch drüber sprechen.
verirren sich in der Regel nicht nach Frankfurt. Auch hier könnte natürlich der Trainer seine Wünsche beim Sportmanager kundtun. Spaß beiseite. Die haben sich für mich auch wirklich schwer getan, auch da ihr Spiel zu finden. Also auch ganz einfach mal befreit aufzuspielen. Und du hast es auch schon oft gesagt, pack's to the Netz. Also hau einfach mal drauf. Also da war ja gar nichts von zu sehen. Das war wirklich, ich will mal sagen, kein Konzept und richtig verkopft hingegen auch, ja, also von Emotionen gar nichts zu sehen. Und ich habe dann einen Banner gesehen in Frankfurt, wo stand, ja, ihr habt nichts zu verlieren, viel zu gewinnen. Ja, aber dann spiel auch so. Dann spiel,
Aber
nimm dein Herz in die Hand und gib alles.
zumindest mal statistisch gesehen, in Spiel 2 bringt Frankfurt 31 Schüsse aufs Statistikboard und die Steelers aber nur 25, also 6 weniger. Von den 25 gehen aber halt 4 rein.
Stichwort Effizienz.
Richtig. Aber
Stand heute.
Stand heute, die Löwen führen mit 2 zu 0. Zweites Drittel, jetzt 24 Minuten gespielt. Vielleicht brauchten sie diesen Dämpfer. Vielleicht mussten sie mit dem Rücken zur Wand stehen, um jetzt ja, ein bisschen den Kahn aus dem Dreck zu fahren und Anlauf nehmen. Und los geht's.
Ja, man hat ja schon nach Spiel 1 gesagt, jetzt müssen wir aber zu Hause liefern nach der zweiten Packung, beziehungsweise nach der zweiten Pleite-Packung. Ja.
Deine Packung war es jetzt vielleicht nicht.
Nein, aber eine Pleite. Sagst du nach der zweiten Pleite, okay, aber jetzt müssen wir wirklich liefern. Ja, wenn du es heute nicht tust, also Stichwort Dienstagabend, jetzt kurz nach 8:30, dann ist Eisabtauen in Frankfurt angesagt. Von daher, jetzt musst du dann was tun, weil ich sage mal, Sportstadt Frankfurt, da sind die Ansprüche dann doch höher, wenn man aufsteigen kann, als dann im Viertelfinale rausgesweept zu werden. Das kannst du dir nicht leisten.
Nein, das auf keinen Fall. Ich kann mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da zu einem Sweep
Nein,
kommt.
ich auch nicht.
Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Ja, jetzt gerade kommt die Meldung rein. Alexei Dimitrijew 3 zu 0, 24. Spielminute. Frankfurt ebnet sich den Weg in ein Spiel 4. Also die Serie bleibt definitiv mal spannend. Was auch spannend bleibt, und das finde ich das Schöne an der Off-Season, ist das Wechselrad. Das ist ja, wenn spielerisch nicht viel geht, weil Sommerpause ist, ist das ja das, was mich am meisten interessiert. Und es gibt da einige, die schon munter drauf losverpflichten. Und Landshut hatten wir schon angesprochen, die da in Niederbayern irgendwo eine Ölquelle gefunden haben. Und ein Vogel hat mir gezwitschert, dass diese Ölquelle von Bayreuth rüber nach Landshut fließt. Also das ist ein und dieselbe, weil Bayreuth verpflichten Luke Pitter und Cason Holman.
Ja, Holman haben sie ja schon vor geraumer Zeit
Genau,
verpflichtet.
das hatten wir ja schon gesagt.
Korrekt. Und Peter war für mich eine deutliche Überraschung. Also ich mag ihn als Spieler sehr gerne. Fand es auch wirklich beachtenswert, dass nach Holman der nächste Hochkaräter dann in Richtung Franken geht. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ich meine, das ist wirklich auch mal eine. Ja, du hast festgestellt, außer Reihe 1, außer Järvelainen, hast du nicht viel Gefahr in Reihe 2, in Reihe 3. jetzt beseitigst du mögliche Schwachstellen hier und setzt ein Ausrufezeichen. Also jetzt müssen sie natürlich noch in der Defensive das ein oder andere tun, aber Stichwort Top, ich darf meinen Top jetzt auch vorziehen. Die Art und Weise, wie sie die Verpflichtung auch angekündigt haben via Social Media, das war starker Content, dass man vorher, das macht ja jeder, dass man dann sagt, oh, Kader News in ein paar Stunden lässt einen Countdown runterrennen, gibt es dann so ein paar Schnipsel zu sehen, irgendwie so, du kannst als Fan mitraten, siehst dann nur noch eine Karte aus Kanada, ach, da hat er mal gespielt und von da kommt er, und dann siehst du eine Karte in Europa und da war er da, da und da, und dann denkst du, naja, was wird das schon sein? Und dann bumm, bitter, und dann denkst du dir, oh, wow, wie haben sie das gemacht? Du hast eine Ölquelle angesprochen. Manch anderer sagt, sie haben gut gewirtschaftet und jetzt ist ein bisschen Zeit, auch da den Standort nach vorne zu bringen, weil, sind wir mal ehrlich, da muss jetzt auch eine Entwicklung einfach kommen, Felix.
Genau, also die Ölquelle, das ist natürlich nur ein Scherz am Rande. Was man so liest, haben sie einfach in den letzten Jahren ihren finanziellen Rahmen nicht ausgeschöpft, haben da halt sehr, sehr gut gewirtschaftet, Rücklagen gebildet, sind jetzt bereit, die Rücklagen auszugeben. Und da muss man sich den Zeitpunkt angucken, wann man diese Rücklagen ausgibt. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil lass jetzt keinen aus der DEL2 aufsteigen. Kriegen wir einen Aufsteiger aus der Oberliga, also oder aus einer der Oberligen, und haben nächstes Jahr dann 15 Teams, und dann gibt es die Möglichkeit, dass zwei Teams absteigen. So, da musst du jetzt dann einfach kadertechnisch so aufgestellt sein, dass du quasi mindestens mal Drittletzter wirst. Und Bayreuth hat immer in den Playoffs irgendwie was zu tun gehabt. Und seit ihrem Aufstieg in die DEL2 haben sie halt peu à peu ganz langsam, wie es auch Axel Kammerer neulich angesprochen hat, einfach langsam den Standort aufbauen, das auf ein Fundament bauen, was den nicht wegbrechen kann. Das schaut mir in Bayreuth jetzt so aus, ohne da jetzt tiefer drin zu sein. Und jetzt diesen Zeitpunkt zu wählen, finde ich goldrichtig. Sehr, sehr starke Verpflichtungen. Jetzt muss man halt noch gucken, was noch kommt, was man weiter ausbauen kann, wen man verlängern kann. Vielleicht kriegt man irgendwie jemanden aus Nürnberg in der Kooperation mit den Nürnberg Ice Tigers. Und dann glaube ich, dass Bayreuth nächstes Jahr vielleicht mit dem Abstieg gar nicht so viel zu tun haben wird, in den letzten Jahren waren. Ich möchte sie jetzt nicht vorab schon, ohne zu wissen, was an den anderen Standorten passiert, in die Playoffs heben, aber auf jeden Fall für die nächste Saison 21/22 ein sehr, sehr interessanter Standort, wenn das jetzt so weitergeht, wie es angefangen hat. Natürlich hast du jetzt natürlich in Bayreuth auch super, super große Hoffnungen bei den Fans geweckt, wenn du direkt mal zur neuen Saison zwei solche Kaliber präsentierst. Aber es ist nicht nur in Bayreuth was passiert, es ist auch was in Dresden passiert, und das ist der Riesenumbruch.
Und ja, sie haben ja mit einem Federstreich gleich 7, 8 Spieler verabschiedet. Das war deutlich. Da merkst du aber schon, dass Herr Roos da jetzt einen Rotstift ansetzt, beziehungsweise man jetzt sich schon genötigt sieht, am Kader was zu tun. Ich denke, die durchaus enttäuschende Saison der Eislöwen hat da auch gezeigt, dass das vonnöten ist. Heute kam die Meldung, neuer Gesellschafter ist auch wieder mit an Bord. Dann für die Fans positiv zu hören, dass Walter aus Nürnberg Richtung zurückkommt. Felix?
12 Spieler.
12 mittlerweile. Donnerwetter.
Werden den Verein verlassen. Gerade mir extra nochmal die Pressemitteilung rausgesucht.
Richtig, also das ist deutlich. Also wir haben ja auch schon davon gesprochen, wie schaffst du es, Knackstedt zu überzeugen? Der hat mittlerweile verlängert. Aus meiner Sicht die wichtigste Personalie in Elbflorenz zu sagen, wenn du so eine, ja, auch Identifikationsfigur halten kannst, um den du, Stichwort auch mal Playoff-Monster, da auch mal wieder ansetzen kannst, wo sich die Dresdner sicherlich auch sehen, nämlich dann auch zumindest mal zum Kontakt zu den Oberen, und man hat ja ehrgeizige Ziele im Sächsischen auch. Man möchte ja, Stichwort hoch, DEL, Stichwort Bürgschaft hinterlegen. Ich denke, da muss man jetzt sicherlich am Kader deutlich was zurechtrücken, weil das waren nicht nur Jungs aus der dritten oder vierten Reihe, die jetzt da gehen müssen.
Nein, erstmal, Wladislav Filin bleibt auch in Dresden, für mich auch eine sehr interessante Personalie. Und es sind einige, die gehen. Es ist ein Steve Hanusch, Kevin Lapallee, Elvis Bietzeis, Dennis Winnen, Toni Ritter. Es ist eine ellenlange, lange Liste. Aber ich finde auch da den Zeitpunkt des Umbruchs jetzt mit Matthias Roos als neuen Sportdirektor so richtig. Und der treibt da anscheinend auch was an. Und dann ist natürlich auch interessant, meine beiden angesprochenen Steve Hanusch und Toni Ritter wechseln nach Weißwasser, was natürlich in Dresden jetzt nicht so gerne gesehen wurde, dass die zum direkten Konkurrenten wechseln, aber Tomasz Andres wechselt wiederum von der Lausitz rüber nach Dresden. Also da war so ein kleiner Spielertausch. Ja, es ist auch da
Das
sehr,
passiert
sehr
natürlich.
interessant. Ich glaube auch, dass die Dresdner vielleicht auch noch mal im Oberhaus gucken sollten bei Spielern, die keinen Vertrag bekommen, um dann auch dahin zu kommen, weil du hast die Bürgschaft angesprochen, die ist hinterlegt.
Ja.
Sie können 2021, also 21, 22 können sie dann aufsteigen. Bleibt interessant. Und dann bleibt es natürlich auch interessant, was dann von den Teams kommt, die jetzt gerade noch die Playoffs spielen. Weil da ist ja, das ist ja bekannt, solange gespielt wird, wird wenig veröffentlicht. Und ich glaube, dass es da, wenn es da Spieler betrifft aus diesen 8 Vereinen oder beziehungsweise jetzt nur noch 7, bekommt das dann alles nochmal ziemlich Schwung.
Da kommt nochmal eine ordentliche Dynamik rein. Du hast Stichwort Kommunikation angesprochen. Ich finde, dass da auch, wenn man sich die letzten ein, zwei Jahre anguckt, die Vereine, die Clubs durchaus professioneller geworden sind. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Wie kommuniziert man das? Gibt man das überhaupt bekannt? Wann? Die Art und Weise, wie ich das vielleicht über Social Media und Co. versuche, ein bisschen zu kommunizieren. Auch der Inhalt dessen, nicht einfach nur Spieler XY bleibt, sondern halt auch, man macht Angabe zu Verträgen. Man kann dazu jetzt sicherlich stehen, wie man will, ob ich es konkret sage, mehrjährig oder 2 Jahre, sei mal dahingestellt. Aber früher war es Usus, wenn du dann wichtige Spieler hast, dann haben die dann gerade mal kurz vor knapp, bevor sie sich verabschiedet haben, Richtung Kanada, wieder einen Jahresvertrag unterzeichnet. Wenn du hier, Stichwort Pfleger und Landshut, gleich auf einen Zweijahresvertrag gehen kannst, das sind natürlich auch Ansagen. Wenn du sagst, hier die nächsten 2 Jahre, also der Topspieler, der ist erstmal bei mir. Damit setzt du ja auch mal erstmal ein Zeichen Richtung Konkurrenz und zeigst auch, dass du die nächsten 2 Jahre sicherlich nicht nur gegen Abstieg spielen willst.
Das auf jeden Fall. Jetzt hast du die Vertragslaufzeiten angesprochen und die Professionalisierung auch im Eishockeysport. Ich möchte da nur mal kurz so meinen Gedanken zu loswerden. Und zwar, klar, es kann ein absolutes Zugpferd sein, wenn ich den Topscorer der DEL2 verpflichte, das kommuniziere und dabei
Ja.
kommuniziere, Zweijahresvertrag.
Ja.
Wenn ich jetzt aber kommuniziere, ich habe einen guten Spieler verpflichtet, der bekommt einen Einjahresvertrag, weil wissen auch alle anderen, dass der nur einen Einjahresvertrag hat. Deswegen finde ich, sollte man ein bisschen überlegen, kommuniziere ich es, die Vertragslänge? Macht es Sinn? Ansonsten, wenn es keinen Sinn macht, würde ich Vertragslängen niemals kommunizieren, aber da bin ich jetzt kein Sportdirektor, kein Marketing-Experte. Da bin ich jetzt einfach nur jemand mit dem Mikro, der einfach mal drauf losspricht. Muss man ja auch so klipp und klar mal sagen. Aber das, ja, ist so meine Denke, weil ich einfach Ruhe um den Standort haben wollen würde. Ich habe die Nebengeräusche ja oft genug auch angesprochen und die gilt es ja immer zu vermeiden.
Ja, Stichwort Nebengeräusche. Man kann das sicherlich von beiden Seiten aus sehen, aber so wie ich es bei Bayreuth angekündigt habe, wie sie es kommuniziert haben, so finde ich, wird auch der Content von den DL2-Clubs wirklich immer besser. Das sagen wir jetzt nicht, weil wir ein DL2-Podcast sind, sondern Mich interessiert natürlich auch als Fan, selbst auch als neutraler Eishockey-Fan, mehr als bloß den reinen Spielstand. Also ich denke, da kann man auch immer noch viel, viel besser werden. Also wie sieht das Leben von einem Spieler aus? Was machen die sonst so? Oder was gibt es sonst Erwähnenswertes drumherum? Du kannst da Werbung hinschießen, Neues aus dem Fanshop, geschichtliche Sachen, Throwback-Themen und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einiges zu tun, aber Stichwort, man darf ja nicht immer nur meckern, es wird ja wirklich auch einiges vorangetrieben, Stichwort vorangetrieben und es wird besser. Ich weiß nicht, wann die Löwenfans den Podcast hören, jetzt steht sogar schon 4-0. Also die Serie geht doch ein bisschen weiter zu meinem Leidwesen in dem Fall. Aber wir sind ja neutral.
Ja, die Serie, die geht in Spiel 5, definitiv.
Geht zum Gucken, ist doch wunderbar.
Jetzt, wir waren gerade bei Vertragsverlängerungen und dann fällt mir was ein. In Landshut singen die Chöre oder auch er durchreist nächstes Jahr keine 194 Länder. Max Forster
Oh.
bleibt in Landshut. Und auch, sie integrieren den Nachwuchs auch noch weiter. Also Landshut ist, glaube ich, wenn man sich das so anschaut, in der Kaderplanung mit am weitesten von allen.
Ja.
Zumindest in der offenen Kommunikation nach außen.
Richtig,
Das
also
das muss man immer mit dazu sagen.
das, was man schon weiß, ist sehr komplett. Sehr viel mit Eigengewächsen ausgestattet, mit Local Guys. Ich glaube, die Torhüterfrage ist auch schon geklärt. Team Coaches haben sie auch schon zeitnah kommuniziert. Klar, sie haben auch schon relativ früh Saison ausgehabt, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass da im Moment sehr professionell gearbeitet wird.
Ja, wobei ich muss dann einen kleinen Fadenbeigeschmack haben, diese Neuverpflichtungen für mich. Gerade wenn es hier um Olafre Schmidt geht, Marco Pfleger, Andreas, die sind von Teams, die noch in den Playoffs sind. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schön ist. In so eine Kabine dann reinzugehen und vielleicht dann auch die Blicke zu haben, ja, du verlässt uns ja nach der Saison, sowieso gibst du überhaupt noch alles? Also ich möchte da definitiv, also ich habe die gerade auch Ravensburg und Tölz gesehen, das sieht mir jetzt nicht danach aus, als würde einer von den dreien nicht alles geben. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Zeitpunkt vielleicht jetzt nicht ideal gewählt von Landshut, aber auch das wird mit Sicherheit seine Gründe gehabt haben.
So sieht's aus.
So
Da sind
sieht's
wir mal
aus.
gespannt, was die Woche noch alles passiert.
Ja, und wir hören uns nächste Woche dann mit den Halbfinalgegnern.
So, und dann können wir schon wieder das Saisonfazit von dem einen oder anderen Team noch ziehen, das uns bis dahin verlassen hat, uns Eis abtauen wird.
Möchtest du
Meine
deine,
Kugel nochmal rausholen.
ja, weil, also
Oha.
ich glaube, dass du deine Kugel letztes Mal, also entweder du hast die Kugel
War nicht genug?
vertauscht oder du hast die Teams vertauscht, ich weiß es nicht. Du hast gesagt, es wird eine enge Serie in Kassel und ein Sweep in Bad Tölz. Ich glaube einfach, du hast die Teams vertauscht. Ich glaube, deine Kugel hat dir gesagt, es wird eine enge Serie in Bad Tölz und ein Sweep in Kassel. Weiß ich jetzt nicht genau.
Vielleicht habe ich geschielt, vielleicht darf man mir auch nicht trauen. Keine Ahnung, nein, Spaß beiseite. Ja, ich hole sie nochmal raus. Ich versuche jetzt nochmal zu gucken. Das ist ein Wasserglas, ich hau trotzdem rein. Es ist halb voll.
Nicht halb leer.
Nein, es ist halb voll. Es gehen die Serien in Freiburg und in Bietigheim, die gehen beide in Spiel 5.
Und in Tölz auch.
In Tölz, glaube ich, ist das Momentum jetzt deutlichst auf der Seite der Oberschwaben. Von daher kann ich von meinem Sweep da Abstand nehmen. Glaube, dass ich nach wie vor, da bleibe ich bei, Kaufbeuren durchsetzen wird. Aktuell führen sie auch in Freiburg. Und ja, ich denke mal, bei dem Spiel Bietigheim-Frankfurt hängt jetzt auch ein bisschen vielleicht davon ab. Die Bietigheimer spielen derzeit nur noch mit Torhüter Nummer 3, der auch einen guten Job in Frankfurt gemacht hat. Aber ich glaube, da ist ein Stück weit Verunsicherung in der Defensive dann auch da, wenn du deinen ersten beiden Keeper verletzt nicht dabei hast. Da hängt jetzt viel davon ab, wie nimmt sich da so ein junger Kerl das zu Herzen mit 19 Jahren, dass du ja in kurzer Zeit dann 4 Stück kassiert hast. Denke dennoch, Spiel 5 in Bietigheim machen es die Steelers.
Aber Leon Dubrava kann sich halt auch unsterblich heute machen. Sollten Sie jetzt
Heute
noch
wird
mal,
es 0-0.
also bei 4-0 glaube ich es auch nicht, aber sollten Sie noch mal zurückkommen, macht sich Leon Dubrava einfach mal unsterblich. Das muss man so sagen. Aber wir werden es nächste Woche Dienstag, beziehungsweise ihr hört uns dann wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer. Aber nächste Woche sind wir dann definitiv schlauer. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Außer, ciao,
Teilen.
Servus, macht's gut,
Ein,
teilen,
teilen.
eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten
Ciao.
Mal. Ciao, ciao.